Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 5. Fabian Neidhardt. Fabian Neidhardt wurde 1986 als erster von Vieren in eine polnisch-italienische Familie geboren und lebt heute in Stuttgart. Er studierte Sprechkunst und Kommunikationspädagogik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und literarisches Schreiben am Literaturinstitut Hildesheim. 2019 entwickelte er den Prosa-Roboter, der auf Knopfdruck Geschichten ausdruckt. Für die Arbeit an seinem ersten Roman, Immer noch wach, erhielt er ein Stipendium des Förderkreises Deutscher Schriftsteller. Für Litcast liest Fabian Neidhardt aus Immer noch wach. Alex ist gerade 30 geworden, hat mit seinem besten Freund ein Café eröffnet, plant die Zukunft mit seiner Freundin Lisa. Und jetzt muss er sterben. Die Diagnose verändert alles und Alex trifft eine überraschende Entscheidung. In leiser, eindringlicher Sprache erzählt Fabian Neidhardt eine Geschichte von Liebe, Freundschaft und der Kraft des Zusammenhalts. Tieftraurig, herzerwärmend schön und vor allem immer mutmachend.
1. Die Geräusche des Regens und der vorbeifahrenden Autos sind längst Grundrauschen. Die Sonne ist schon seit Stunden nicht mehr durch die Wolkendecke gekommen, als die Bremslichter eines Wagens aufleuchten und er ein paar Meter hinter mir am Straßenrand stehen bleibt. Ich betrachte das Auto für einen Moment. Die Tropfen zwischen uns reflektieren das rote Licht. Ich bin mir sicher, dass es nicht für mich gehalten hat. Dann aber lasse ich den Daumen sinken, packe meinen Rucksack und den Koffer und laufe los, vollkommen durchnässt und ausgekühlt. Ein weißer Passat, Kombi, relativ neu. Nach unten hin verläuft die Wagenfarbe ins Graue. Nur die Fingerabdrücke am Kofferraum lassen erkennen, dass es Dreck ist. Der Deckel gleitet auf, ich schmeiße mein Gepäck hinein und gehe zur Beifahrertür. Bei jedem Schritt spüre ich das Wasser in den Schuhen und meine Boxershorts unter der Anzughose, die zwischen den Beinen klebt. Ich öffne die Tür, zwänge mich durch den Spalt und lasse mich in den Sitz sinken. Hemd und Hose drücken sich klamm und kalt an den Körper und ich bin froh, raus aus dem Regen zu sein. Der Fahrer ist um die 60, das hellgraue Haar kurz, bis auf einige flochtene Strähne, die er sich hinters Ohr schiebt. Er sieht mich durch die eckigen Gläser seiner Nickelbrille an und hebt eine Augenbraue. Vielen Dank. Entschuldigung, ich bin ganz schön nass. Er macht eine wegwerfende Handbewegung. Den Sitzen ist das egal. Deinem Anzug tut das nicht gut. Ich hatte das anders geplant. Wo willst du denn hin? So weit in den Süden, wie sie fahren. Ich muss nach Stuttgart. Ich wische mir das Wasser aus dem Gesicht und die Hand an der Hose ab, aber die Hose ist genauso nass und macht die Hand nicht trockener. Was sind das, 700 Kilometer? Das ist eine ganz schöne Strecke. Mein Blick verliert sich in den Tropfen auf der Windschutzscheibe, die immer nur kurz alleine bleiben, sich dann sammeln und abfließen. Ich wollte weit weg. Scheint ja geklappt zu haben. Ich nicke langsam. Wenn sie wüssten. Ich leere meine Hosentaschen. Die Ränder des Notizbuches sind aufgeweicht und ein Teil der Schrift hat sich in dunkle Schlieren verwandelt. Scheiße. Ich lege es vorsichtig auf meinen Schenkel und krame den Rest heraus. Zwei nasse Fünfer und ein paar Münzen. Ich zähle und reiche es ihm. So viel habe ich noch. Das kann ich Ihnen geben. Er betrachtet meine ausgestreckte Hand, dann schüttelt er den Kopf, legt den Gang ein und setzt den Blinker. Einmal hat mir eine Frau einen Blowjob angeboten, damit ich sie mitnehme. Anschnallen bitte. Ich sehe ihn irritiert an, er blickt über die Schulter und gibt Gas. Aber ich bin mit einer Coke Light und einem Kaffee zufrieden. 2. Haus Leerwald war einmal ein Gehöft. Zwei Gebäude aus rotem Backstein, ein alter Schuppen und ein Stall drängen sich um den Innenhof, in dem das Auto hält. Es liegt vielleicht 2 Kilometer außerhalb der Gemeinde, inmitten von Wiesen und direkt an einem Wäldchen. Die Luft ist kalt und frisch, der Wind fährt mir in den Kragen und bläht die Jacke auf. Auf der Wiese neben der Zufahrt stehen Pferde. Ich kann kilometerweit sehen, die Sonne scheint und ich habe einen metallisch-salzigen Geschmack im Mund. Hier lässt es sich sterben. 3. Ich rede eine Weile mit Dr. Münchenberg, bis er einlenkt und mir ermöglicht, in ein Hospiz zu gehen. Wir sitzen in seinem Sprechzimmer, zwischen uns die Ergebnisse der Untersuchungen und die Röntgen- und CT-Aufnahmen. Er hört sich meine Beschreibungen der Symptome an, die schlimmer werden. Der Druck unter den Rippen, der mittlerweile ständig spürbar ist. Die Übelkeit, das Übergeben, die Kopfschmerzen und die Müdigkeit, die trotz viel Schlaf nicht nachlässt. Er schiebt die Brille nach oben und fährt sich mit Daumen und Zeigefinger über die Augen. Herr Fink, ich sage Ihnen, lassen Sie sich helfen. Wir haben immer noch viele andere Möglichkeiten. Ich kann das nicht gutheißen, was Sie sich antun. Das ist meine Entscheidung. Er verschränkt die Arme vor der Brust. Wollen Sie nicht wenigstens in Ihrem gewohnten Umfeld? Viele Patienten empfinden es als heilsam, von Familie und Freunden umgeben zu sein. Sie wollen mir helfen? Dann helfen Sie mir dabei. Ich sage Ihnen ausdrücklich, dass Sie gegen meinen ärztlichen Rat handeln. Widerwillig wendet er sich dem Computer zu. Ich gebe Ihnen eine vorläufige Bescheinigung, damit Sie mit einem Hospiz in Kontakt treten können. Falls Sie einen Platz bekommen, kommen Sie nochmal zu mir, dann kriegen Sie die richtigen Papiere. Frau Renninger leitet Haus Leerwald und ist am Telefon genauso skeptisch wie mein Arzt. Aber ich habe sie, die ärztliche Bescheinigung zur Feststellung der Notwendigkeit vollstationärer Hospizversorgung nach § 39a Absatz 1 Sozialgesetzbuch 5. Buch. Mein Ticket fürs Hospiz. Schließlich setzt Frau Renninger mich auf die Liste. Für meine letzten 2 Monate darf ich hier sein, wenn ich überhaupt so lange lebe. Der Wagen wendet und verlässt die Zufahrt. Es ist früher Abend und ich habe den ganzen Tag gesessen. Ich strecke mich in den Wind und bemerke kaum, wie Zeige und Mittelfinger der rechten Hand instinktiv die Stelle unter den Rippen suchen und ich einatme. Es war lange Zeit nicht klar, ob zum richtigen Zeitpunkt überhaupt ein Zimmer frei ist. Viele Menschen sterben, die Warteliste ist lang. Jetzt stehe ich hier und sehe niemanden. Aus ein paar Fenstern scheint Licht, hinter einigen Gardinen flimmert das Fernsehblau. Aber niemand ist auf dem Hof. Niemand steht auf den kleinen Balkonen oder sieht aus dem Fenster. Etwas streicht an meinen Beinen entlang und ich zucke zurück. Die Katze wirft mir einen lauernden Blick zu und läuft um die Ecke des Hauses. An der Wand hängt ein Schild in pastellfarbenem Braun und Türkis, eine Silhouette der Gebäude, die mich umgeben, darunter der Name. Haus Leerwald. Den letzten Tagen Leben geben. Zwischen meinen Schulterblättern kribbelt es. Ich räuspere mich, nehme den Rucksack und ziehe den Koffer über den Schotter zur Eingangstür. Der Mann hinter der Theke ist Anfang 20 und sieht mich so freundlich und vertraut an, dass ich mir sicher bin, dass er mich mit jemandem verwechselt. Er steht auf und ich lege meine Hände auf die Holzfläche des Tresens. Später werde ich wissen, dass Martin zu jedem so freundlich ist. Herzlich willkommen in Haus Leerwald. Was kann ich für Sie tun? Alexander Fink, ich möchte einchecken. Sagt man das so? Er lächelt und beugt sich zu der Tastatur. Die meisten sagen gar nichts, aber die meisten kommen hier auch nicht alleine reingelaufen. Hallo Herr Fink, ich bin Martin. Nehmen Sie gerne Platz, ich sage Frau Renninger Bescheid, dass Sie da sind. Indirektes, warmes Licht beleuchtet den Raum. Ein heller, türkisfarbener Streifen verläuft in 1 Meter Höhe über die Wände. Die Lehnen des Sofas und der Sessel sind aus dunklem Holz. Daneben steht eine Pflanze, die aussieht wie eine Palme. Auf dem kleinen Tisch vor einem Sofa steht eine Schale mit Süßigkeiten. Daneben liegen ein paar Zeitschriften. Der Spiegel, die Glamour, die Automotorsport, die Landlust. Die Tür neben dem Empfang öffnet sich und Martin tritt mit Frau Renninger heraus. Sie ist älter als auf dem Foto im Internet. Die Haare sind kürzer und grauer und das Gesicht hat eine rundere Form. Die Brille ist neu. Sie ist nur ein wenig kleiner als ich und hat einen überraschend kräftigen Händedruck. Haben Sie gut hergefunden? Kommen Sie. Brauchen Sie Hilfe mit dem Gepäck? Ich gehe davon aus, dass Sie müde sind. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer und lasse Ihnen das Abendessen bringen. Sie können in Ruhe ankommen und wir unterhalten uns morgen. Dann zeige ich Ihnen auch den Rest unseres Hauses. Der Gang ist mit dem gleichen warmen Licht beleuchtet. Der Holzboden schimmert und knapp über dem türkisfarbenen Streifen verläuft ein Handlauf an den Wänden. Rechts sind die Fenster zum Hof, auf der linken Seite des Flurs gehen Zimmer ab, jedes mit eigener Klingel samt Messingschild, eingravierter Nummer und einem Feld, auf das eine geübte Hand Namen gemalt hat. Über jeder Tür ist eine unauffällige, zweifarbige Ampel angebracht. Manche Türen sind nur angelehnt und eine so weit geöffnet, dass ich den laufenden Fernseher und ein kleines Nachtlicht in Mondform sehen kann. Wir kommen an einer Nische vorbei, in der weitere Sessel stehen und von der eine Glastür nach draußen führt. Der Gang steigt sanft an und ich verstehe, dass wir von einem Haus ins nächste gehen. Kurz darauf bleibt Frau Renninger an einem Aufzug stehen. Wir befinden uns nun im Matthiasflügel. Ihr Zimmer liegt im zweiten Stock. Wir haben zwar seit vorgestern noch ein Zimmer im Erdgeschoss frei, aber Sie gehören zu den agileren Gästen. Da können Sie noch ein paar Stockwerke überwinden. Sobald sich das ändert, bekommen Sie einen Rollstuhl. Okay. Die Fahrstuhltüren öffnen sich und ich folge Frau Renninger durch einen weiteren Flur. Wie gesagt, morgen werden Sie durch das Haus geführt und dann finden Sie sich auch bald zurecht. Okay. Vor einer Tür steht eine kleine rote Kerze auf dem Boden, deren Flamme sich sanft bewegt. Wir gehen daran vorbei und ich drehe mich nach ihr um. Die Kerze? Der Gast ist heute Nacht verstorben. Im Gemeinschaftsraum brennt eine weitere. So weiß jeder Bescheid. Okay. Wir biegen um eine Ecke und bleiben vor einer offenen Tür stehen, Zimmer 208. Frau Renninger zeigt in den offenen Raum. Bitte sehr, Ihr Zimmer. Durch die beiden Fenster sehe ich die ersten Bäume des Waldes, eine Glastür führt auf einen kleinen Balkon. Das Bett steht unter der Dachschräge, gegenüber ein Tisch und zwei Stühle, darüber ein Fernseher an der Wand. Direkt neben der Zimmertür eine Schiebetür aus Milchglas, die ins Bad führt. Auf der anderen Seite ein in die Wand eingelassener Schrank. Falls Sie Fragen haben, neben dem Bett steht das Telefon. Im Notfall können Sie auch den Knopf drücken. Okay. Kommen Sie gut an. Haben Sie eine gute Nacht. Sie streckt mir ihre Hand hin und geht. Ich ziehe den Koffer in das Zimmer. Mein Zimmer. Mein letztes Zimmer.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.